bedanke mich für die Einladung nach Nürnberg und für die freundliche Aufnahme. Ich freue mich, dass ich auch so viele neue Gesichter sehe. Hier kann man sowas ja sagen. Wenn der Prediger in Südkalifornien sagt, ich sehe neue Gesichter, dann erröten einige Damen, weil sie dann sich denken, oh oh, jetzt hat er doch gemerkt, dass ich wieder beim plastischen Chirurgen war. Als Jesus gekommen ist, gut, einige werden sich kaum verändert haben, denn wer heute schon perfekt aussieht, das kann nicht mehr gesteigert werden. Aber einige, da werden wir Probleme haben, dass wir uns wiedererkennen. Ja. Das Thema meiner Predigt heute lautet, warum Gott nicht immer eingreift. Es ist eine Predigt für Ungläubige, für Halbgläubige und für Gläubige. Denn interessanterweise haben alle drei dieser Gruppen von Zeit zu Zeit Probleme mit Gott. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, Gott greift nie ein. Jeder hat das schon erlebt. Und wenn es nur darum geht, dass wir unser Schlüsselbund verlegt haben, darum beten und es dann wiederfinden. Ja. Es gibt Situationen, wo wir sagen, warum hilft Gott in dem Fall, aber nicht in dem Fall? Wie kommt das? Nun, ich maße mir nicht an, dieses Phänomen bis in jede Kleinigkeit zu erklären. Dann müsste ich so intelligent oder intelligenter sein wie Gott. Natürlich sind wir das nicht. Aber ich habe darüber nachgedacht und ein bisschen recherchiert und ich habe 6 Prinzipien gefunden. So viel, 6. In Amerika 6. So würden die Amerikaner sagen, 6. Wir würden sagen, so 6. Ne? 6 Prinzipien, die uns helfen werden, uns dieser Frage ein wenig anzunähern. Die ersten 5 dieser Prinzipien werde ich vergleichsweise zügig abhandeln. Aber der 6. Punkt, ich meine, dass da etwas drin ist, worüber wir nicht so oft sprechen oder nachdenken, den werde ich etwas ausführlicher behandeln. Man hat mir gesagt, ich kann über alles sprechen, nur nicht über eine Stunde. Erstens, das große Kampfprinzip. Ich glaube, wir wissen, was damit gemeint ist. Luzifer, den wir auch als Satan kennen, hat es geschafft, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Er beschuldigt Gott, ein Tyrann zu sein, zu manipulieren und zu zwingen, nicht fair zu sein, nicht gerecht zu sein. Und Gott in seiner Weisheit und unendlichen Güte hat nicht den Hammer rausgeholt und Luzifer einfach nur vernichtet, sondern er hat gesagt, okay, ich habe nichts zu verbergen. Ich gebe dir Zeit, deine Argumente gegen mich vorzubringen und ich werde meine Argumente für meine Position, nämlich dass ich nicht ein Tyrann bin, vorlegen. Und das gesamte Universum und alle Menschen werden die Gelegenheit haben, die Beweisstücke, die auf dem Tisch liegen, zu betrachten, zu begutachten, ihre Schlüsse daraus ziehen und danach handeln. Wir wissen, dass das stärkste Beweisstück, das Gott vorgelegt hat, ist, er wurde Mensch in Jesus Christus, lebte unter uns und starb sogar für uns am Kreuz. Wenn das kein schlagkräftiges Beweisstück ist. Im Rahmen dieser dieses großen Kampfthemas muss Gott sehr sorgfältig darauf achten, dass er keine Grenzüberschreitung begeht, dass er nicht eingreift in das Leben von Menschen, die es gar nicht wollen. Das wäre Manipulation. Er drängt sich nicht auf. Er bleibt immer höflich und respektvoll vor der Tür, die keinen Drücker hat, stehen. Die Tür, die man nur von innen öffnen kann, nämlich unsere Herzenstür. Eben in der Lektion haben wir darüber gesprochen. Deshalb ist das Gebet so wichtig, dass wir Gott ausdrücklich die Erlaubnis erteilen, dass er eingreifen darf. Ja, weil sonst am Spielfeldrand Satan steht und sagt, siehst du, der hat dich gar nicht gefragt, der will das vielleicht gar nicht, dass du eingreifst. Also das große Kampfprinzip ist das erste Prinzip, das wir beachten müssen, wenn wir eine Situation betrachten, in der Gott scheinbar nicht eingegriffen hat. Das zweite Prinzip ist das Allwissenheit Gottes Prinzip. Gott kann in die Zukunft sehen, Gott kann um die Ecke gucken, Gott kann in die Herzen von Menschen gucken. All das können wir nicht. Das heißt, wenn wir um eine Sache bitten, wissen wir nicht, welche Informationen Gott hat, um unsere Bitte zu erfüllen. Möglicherweise bitten wir um etwas, um einen Skorpion, und wissen es nicht, dass wir um einen Skorpion bitten. Würde ein gütiger Vater seinem Kind einen Skorpion geben, weil er in seiner Unwissenheit darum gebeten hat? Natürlich nicht. Das heißt, ich spreche an dieser Stelle von dem Informationshorizont Gottes. Gott hat unendlich mehr Informationen zur Verfügung, um unsere Gebete so zu beantworten, wie wir sie selbst gebetet hätten, wenn wir seine Informationen hätten. Ja, das ist das Allwissenheit Gottes Prinzip. Wir dürfen das aber, die Allwissenheit Gottes nicht verwechseln mit der Vorherbestimmung. Manche haben Probleme, diese beiden Themen auseinanderzuhalten. Ich versuche das immer mit einem kleinen Bild zu illustrieren. Stellen wir uns einmal vor, wir stehen an einem Fluss, der durch die Landschaft sich windet. Nehmen wir mal an, wir sind, na egal wie groß wir sind, aber je größer wir sind, desto mehr können wir natürlich sehen. Wir wissen, da hinten sind Stromschnellen, da ist wieder so eine Biegung und dann nochmal so eine Biegung. Und jetzt kommt eine Ameise auf einem Stück Holz oder auf einem Blatt daher geschwommen, getrieben, auf dem Fluss. Diese Ameise kann immer nur bis zur nächsten Uferbiegung gucken. Ja? Sie weiß nicht, welche Biegung der Fluss danach macht. Sie weiß nicht, ob irgendwo Stromschnellen oder Wasserfälle sind. Das heißt, die Ameise sieht nur das, was vor Augen ist. Wir, die wir gewissermaßen in einer zusätzlichen Dimension sind und den Überblick haben, wir wissen, wir kennen die Zukunft der Ameise gewissermaßen. Nämlich, dass sie solch einen Schlenker machen wird und danach so und danach vielleicht die Wasserfälle kommen. Damit haben wir aber nicht den Kurs der Ameise bestimmt. Wir wissen ihn nur im Voraus. Natürlich kann Gott jederzeit eingreifen. So können auch wir hingehen und die Ameise aus dem Wasser herausholen und an Land setzen. Also vorher Wissen ist nicht unbedingt vorher Bestimmung. Das ist das zweite Prinzip. Das dritte Prinzip ist das ewige Leben-Prinzip. Natürlich ist für uns dieses irdische Leben das einzige Leben, das wir kennen, und wir genießen es hoffentlich alle. Das Leben ist schön. Ja, die Natur um uns herum, das Essen, was hat Gott sich alles einfallen lassen, um uns zu erfreuen? Wir werfen nicht einfach nur einen grauen Würfel ein, um uns zu ernähren. Wir essen etwas, was gut schmeckt, gut aussieht, gut riecht. Die Blumen sind nicht alle monochrom, eine Farbe, sondern Vielfalt ist da. Das Leben ist schön. Aber wir wissen, dieses Leben dauert nur wie lange? 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre. Viel wichtiger als dieses Leben ist das ewige Leben in Vollkommenheit, ohne Ende, ohne Leid, mit Jesus, mit unseren gläubigen Freunden. Und wenn wir uns eine Linie vorstellen, die die Ewigkeit darstellt, schwer darzustellen, gebe ich zu, und darauf dann im Vergleich das irdische Leben abteilen, dann ist das so ein Millimeter auf dieser unendlich langen Linie, die vielleicht von hier bis Hamburg geht. Oder noch weiter. Ist es dann so wichtig, ob dieses 1 Millimeter oder 1,1 Millimeter lang ist, diese Linie hier? Mit anderen Worten, ob wir jetzt 70 Jahre oder 80 Jahre lang leben, ist nicht so wichtig, wenn wir das aus der Warte der Ewigkeit sehen. Wenn wir, und ich erlebe das immer wieder, weil ich zwischen Amerika und Europa hin und her fliege, dann hat man Jetlag. Wenn ich nach Amerika rüberkomme, dann werde ich abends um 6 Uhr müde und gehe ins Bett. Stehe dann aber auch um 2 wieder auf nachts. Produktive Zeit übrigens, um zu arbeiten. Ist das schlimm, wenn wir müde sind und wir gehen mal um 6 ins Bett? Es ist nicht schlimm, weil wir fest daran glauben, dass wir nach einem gesunden Schlaf wieder aufwachen werden, oder? Und so ähnlich ist es für den gläubigen Menschen. Ob er mit 70 oder 80 oder mit 100 einschläft, es ist ja nur ein Schlaf, bis Jesus wiederkommt. Und dann kommt das ewige Leben. Also, wenn also eine bestimmte Krankheit uns ereilt oder wenn ein Unglücksfall einen Menschen dahinrafft oder vielleicht sogar ein Verbrechen, das ist tragisch, keine Frage. Und Gott will das nicht, gar keine Frage. Aber wir sollten uns dann daran erinnern, ist es nicht viel wichtiger, dass dieser Mensch das ewige Leben haben wird? Es gibt eine Geschichte, die ich gehört habe aus dem norddeutschen Raum. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wahr ist. Aber selbst wenn sie nicht wahr ist, hilft sie uns, einen Gedanken zu illustrieren. Es soll einmal eine Frau gegeben haben, eine sehr gläubige, bekehrte Christus-Nachfolgerin. Und die hatte einen Sohn, ein Säugling, ein kleines Baby. Und dieses Baby wurde schwer krank. Und die Diagnose war, dass die Überlebenschancen praktisch null waren. Und diese Frau hat mit Gott gerungen und hat Gott gebeten, dieses Kind am Leben zu lassen. Und sie hat nicht wie Jesus im Garten Gethsemane gesagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Sie hat Gott praktisch genötigt. Und sie hat nicht losgelassen. Und sie hat nicht auf die Güte und Weisheit und den großen Informationshorizont Gottes vertraut. Und Gott hat ein Wunder gewirkt und dieser Junge hat überlebt. Und er wurde zu einem schlimmen Massenmörder. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, Aber wenn es wahr wird, wahr wäre, zeigt es uns nicht etwas über die mangelnde Information, die wir haben, und hilft es uns nicht, dieses ewige Leben-Prinzip zu verstehen? Es wäre besser gewesen, das Kind wäre noch unmündig gestorben und nach dem Stand der Mutter behandelt worden von Gott in Bezug auf die Frage des ewigen Lebens. Dann hätte es ein frohes Wiedersehen gegeben, aber so wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir viertens das Ursache- und Wirkung-Prinzip. Überlegt mal, wenn jede böse Ursache, jede böse Tat durch das Eingreifen Gottes immer ein Happy End hätte, ein positives Ergebnis hätte, wäre das nicht verwirrend? Würde Gott uns nicht beibringen, falsche Schlussfolgerungen zu ziehen? Muss nicht eine böse Tat eine böse Konsequenz haben, damit wir auch daraus lernen? Warum wartet Gott so lange mit dem großen Kampfthema, bevor er eingreift? Ist es nicht deshalb, damit jeder versteht, dass eine böse Tat auch eine böse Konsequenz hat? Und dass es die Handschrift Satans ist und nicht die Handschrift Gottes. Ja. Wenn jedes Mal, wenn ein Terrorist eine Bombe wirft, ja, ein Strauß Blumen mit Armani-Geruch dabei herauskommen würde, dann würde Gott uns doch irgendwie in die Irre führen. Und wir würden Ursache und Wirkung nicht mehr richtig verstehen. Wenn ich aus dem Fenster springe, also nicht aus dem Kellerfenster, sondern in einem Hochhaus, ja, dann ist das Gesetz der Schwerkraft da, das ich ja kenne, das jeder andere kennt, und ich kann nicht erwarten, dass Gott jedes Mal dann die Schwerkraft aufhebt, nur weil irgendjemand eine dumme Tat tut. Also Ursache und Wirkung hat Gott von Anfang an als Prinzipien mit den Naturgesetzen, mit der Schwerkraft und so weiter in diese Schöpfung hineingelegt. Und dann kommen wir schließlich zu dem fünften Prinzip, das nenne ich das pädagogische Prinzip. Gott möchte, dass jeder von uns einen Christusähnlichen Charakter entwickelt. Und ebenso wie gute Eltern ihren Kindern nicht immer nur Schokolade zu essen geben, auch wenn die Kinder es sich wünschen, sondern darauf achten, dass sie eine gesunde Nahrung zu sich nehmen, ebenso wie bestimmte pädagogische Maßnahmen eher schmerzhaft sind, keinen Spaß machen in dem Moment, aber dafür den Charakter entwickeln und vielleicht den Charakter für eine Ewigkeit entwickeln, so wird Gott auch uns nicht jeden Wunsch erfüllen, wenn er weiß, dass uns die Erfüllung unseres Wunsches den Charakter kaputt macht. Ja, wir müssen da immer nur daran denken, was tun Eltern mit ihren Kindern? Nicht alles, was sich Kinder wünschen, ist gut. Nicht alles, was wir uns von Gott wünschen, ist gut. Manchmal müssen wir Gott vertrauen, dass er ein größeres und ein weiteres Ziel im Auge hat, das er in uns erreichen möchte. Und damit komme ich zu dem sechsten Prinzip, über das ich ausführlicher sprechen möchte. Und jetzt möchte ich auch mit euch ein wenig in die Bibel einsteigen und das belegen. Natürlich hätten wir auch alle diese anderen Punkte belegen können mit biblischen Texten, nur dann hätte unsere Predigt über 2 Stunden gedauert. Deshalb bitte vergebt mir, dass ich bisher das einfach nur so gesagt habe. Aber ich denke mal, ihr seid vertraut mit diesen Prinzipien. Jetzt kommt das sechste Prinzip. Das nenne ich das Zwei-Staaten-Prinzip. Das Zwei-Staaten-Prinzip. Gottes Möglichkeit des Eingreifens sind Grenzen gesetzt, weil es zwei Staaten auf diesem Globus gibt. Ja, ich meine nicht die politischen Staaten, die wir so normalerweise kennen, sondern es gibt zwei Staaten. Ursprünglich gab es nur einen Staat. In 1. Mose 1, Vers 31 lesen wir: Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, also den ganzen Globus, die gesamte Pflanzenwelt, die gesamte Tierwelt und die Menschen. Die Menschheit bestand damals aus zwei Personen, Adam und Eva. Und siehe, es war sehr gut. Vorher war immer alles nur gut, ist ja auch schön. Aber erst als er das Ökosystem vollendet hatte, sagte er, es war sehr gut. Das heißt, von Note 2 ging er auf Note 1. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Das heißt, Gott war das Staatsoberhaupt, wenn man so will, dieses einen neu geschaffenen Planeten. Das war ein Reich. Unglücklicherweise kam dann Satan und hat versucht, die Menschheit gewissermaßen durch ein Referendum dazu zu bringen, das Staatsoberhaupt zu wechseln. Stimmt's? So können wir es doch sagen. Die Menschheit bestand damals aus zwei Personen, aber es war die Menschheit dieses Reiches Gottes, wenn man so will, des vollkommenen Staates Gottes, Gott als Oberhaupt. Und dann kam der Verführer, er verstellt sich, er lügt, er versucht mit List und Tücke ein Referendum herbeizuführen und sich als neues Staatsoberhaupt anzubieten. Er hat im Grunde genommen, wenn wir Klartext reden, hat er gesagt, ich kann diesen Staat besser führen, wählt mich, folgt mir nach. Und durch die Sünde haben Adam und Eva gewissermaßen sich der Rebellion angeschlossen, denn Sünde ist Rebellion gegen Gott. In Römer 5, Vers 19 heißt es, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, zu Rebellen, zu Nachfolgern Satans geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Dazu kommen wir gleich. Was ist mit uns? Wir waren ja nicht im Garten Eden. Wir haben nicht gesündigt. Doch, jeder von uns hat gesündigt. Nicht damals, heute. Wir haben nicht die Schuld von Adam und Eva geerbt. Einige Menschen glauben das ja, aber wir haben ihre Neigung zum Sündigen geerbt. Dadurch sind wir alle, jeder von uns, der in diese Erde hinein, auf dieser Erde geboren wurde, in diese Gesellschaft hineingeboren wurde, dadurch, dass wir diese Neigung zum Sündigen haben und dann auch tatsächlich sündigen, dadurch sind wir alle bewusst zu Nachfolgern Satans geworden. Wir haben alle die Herrschaft Satans auf diesem einen Staat anerkannt. Das ist der erste Staat. Er ist global und wir müssen keine besondere Entscheidung treffen, um Bürger dieses Staates zu sein. Interessant ist ein Text in Johannes 12, Vers 31, wo etwas ausgesagt wird über Satan. Johannes 12, Vers 31. Da heißt es, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Das heißt, die Bibel spricht davon, dass Satan das Staatsoberhaupt dieser Welt ist. Und in 2. Korinther 4, Vers 4, da wird noch eins draufgesetzt. 2. Korinther 4, Vers 4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass er ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Mit anderen Worten, die Bibel nennt Satan den Fürst dieser Welt. Sie bezeichnet ihn sogar als den Gott dieser Welt. Ja, im Englischen würden wir sagen, Gott, kleines G statt großes G. Also nicht der Gott, der Schöpfergott, sondern ein Gott, der sich aufgeschwungen hat wie ein Gott, der natürlich nicht wirklich göttlich ist, sich nur anmaßt. Und hier wird auch sein Regierungsprinzip sichtbar. Ja, er verblendet seinen Nachfolgern den Sinn. Das heißt, er arbeitet nicht mit Transparenz, mit Fairness und Offenheit, sondern er verblendet den Sinn. Warum? Dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Ja, das ist das Gegenteil von der Regierung Gottes. Okay, das ist der eine Staat. Alle Menschen werden in ihn hineingeboren. Der Fürst, das Staatsoberhaupt ist Satan. Und durch unser Sündigen bekräftigen wir, dass wir hier zu Hause sind. Aber die gute Nachricht ist, durch Jesus Christus wurde ein zweiter Staat auf dem Boden des Rebellenstaates errichtet. In Johannes 18, Vers 36 lesen wir etwas über diesen Staat. Johannes 18, Vers 36. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mit anderen Worten, ich errichte einen Staat, aber er ist von anderer Qualität als alle die Staaten, die ihr bisher gekannt habt. Wäre mein Reich von dieser Welt, also mit Armeen, mit Hofstaat, mit Prunk, mit Macht, so hätten meine Diener gekämpft bei der Verhaftung Gethsemane, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Das heißt, auf dem Territorium des Rebellenstaates hat Christus ein neues Reich errichtet. Wenn wir jetzt, die wir in den Rebellenstaat hineingeboren werden, Bürger dieses anderen Staates, des Reiches Gottes werden wollen, dann müssen wir eine bewusste Entscheidung treffen. In Epheser 2, Vers 2 heißt es, da schreibt Paulus, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ihr wart tot, ihr wart Bürger des Rebellenstaates, indem ihr nämlich gewohnheitsmäßig und ohne Gewissensbisse vor euch hin gesündigt habt. In denen ihr früher gelebt habt, ja, als ihr noch früher in dem Rebellenstaat gelebt habt, nach der Art dieser Welt, nach den Prinzipien des Fürsten dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Also eine sehr genaue Beschreibung dieses einen Staates, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Diejenigen, die bewusst die Staatsbürgerschaft gewechselt haben, leben nicht mehr nach den Prinzipien dieses Rebellenstaates. Wie wechseln wir aber die Staatsbürgerschaft? Wir müssen zu Jesus gehen, zu dem Staatsoberhaupt des anderen Staates, und wir müssen ihm sagen, dass wir Bürger seines Reiches werden wollen, dass wir ihn in Zukunft als unser Staatsoberhaupt haben möchten. Das ist ein bewusster Akt. Das heißt, wir müssen Jesus nicht nur als unseren Erlöser annehmen, sondern auch als unseren Herrn. Das heißt, auch als unser Staatsoberhaupt. Wer von euch hat schon mal eine Schafherde in freier Wildbahn mit einem Schäfer gesehen? Darf ich mal sehen? Okay, da gibt es doch so einige. Ich würde sagen, das waren eben so etwa 29,4%, die sich gemeldet haben, schätze ich mal. Also, ich komme ja aus dem Norden in Schleswig-Holstein und in Nordniedersachsen, Lüneburger Heide und so. Da kann man sowas noch heute sehen. Naja, ich war lange nicht da. Also zu meiner Zeit, als ich aufwuchs, konnte man das noch sehen. Das ist immer wieder interessant. Eine friedliche Szene, eine Schafherde, der Hirte, der viel Zeit hat. Wer von euch hat denn schon mal gesehen, wie sich zwei Schäfer mit ihren Herden begegnen und wie die Schafe sich vermengen? Einige haben das auch schon mal gesehen. Ja, sind einige, die das gesehen haben. Ja. Okay, heute sind die Schafe häufig markiert, aber früher waren die Schafe nicht markiert. Wie machen die das, dass sie dann wissen, wem welche Schafe gehören, wenn die nachher wieder auseinandergehen? In Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ist das nicht ein schöner Text? Genau so ist es. Und das Schöne ist, sie folgen ihm freiwillig. Nicht, weil der Hund kommt und sie anbellt und treibt, sondern sie kommen, weil sie ihren Hirten kennen, weil sie ihn lieben, weil sie ihm vertrauen, weil sie ihm gehorsam sind, weil sie sein Eigentum sind. Und genau so ist es auch mit denen, die bewusst die Staatsbürgerschaft gewechselt haben. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Erinnert ihr euch, ja, diejenigen, die alt genug sind, werden sich daran erinnern, wie es bei der Wiedervereinigung Deutschlands aussah. Ja, in der ersten Phase war es ja so, dass es Botschaftsflüchtlinge gab, besonders in Prag und in Budapest. Da war die deutsche Botschaft im Land, das zum Ostblock gehörte. Und eine Botschaft ist ja immer exterritorial. Das heißt, das ist ein Stück deutscher Boden auf dem Gelände, ja, eines Landes, das zum sowjetischen Block gehörte. Und in dieser Botschaft, auf dem Botschaftsgelände, gilt deutsches Recht. Und die Botschaftsflüchtlinge sind an den Zaun gegangen und sind über den Zaun geklettert und waren dann gewissermaßen auf deutschem Boden und haben dann den deutschen Pass bekommen, also den westdeutschen Pass bekommen. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir zum Reich Gottes kommen. Wir müssen gewissermaßen, die wir hier in dem Rebellenstaat leben, hin zum Reich Gottes, über den Zaun klettern und sagen, gebt mir einen neuen Pass. Also ich habe viele Jahre in den USA gelebt und danach dann nochmal 4 Jahre in der Schweiz. Aber ich bin dadurch nicht Amerikaner oder Schweizer geworden. Ich hätte in Amerika einen Antrag stellen müssen, um einen neuen Pass zu bekommen. Ich hätte einen Treueeid leisten müssen. Ich hätte eine bewusste Entscheidung machen müssen, die auch öffentlich gemacht worden wäre. Und so ist es auch mit uns. Wenn ein Mensch regelmäßig in die Kirche geht, wenn er jeden Sabbat in den Gottesdienst kommt, dann wird er dadurch noch nicht Bürger des Reiches Gottes, stimmt's? Ich hätte in der Schweiz Schweizerdeutsch lernen können. Vielleicht auch nicht, aber theoretisch wollen wir sagen. Ich hätte es theoretisch lernen können. Ich hätte Fondue essen können wie ein Schweizer. Ich hätte in jeder Hinsicht mich verhalten können wie ein Schweizer, aber dadurch wäre ich noch nicht zu einem Schweizer geworden. Stimmt's? Erst durch einen bewussten Akt hätte ich erst nach 12 Jahren Schweizer werden können. Oder Amerikaner. Es ist bei dem Reich Gottes nicht anders. Wir können da nicht einfach so als Mitläufer reinkommen. Wir können viele Christen kennen. Wir können nach allen christlichen Prinzipien leben. Wir können täglich in der Bibel lesen. Aber wenn wir nicht an irgendeiner Stelle ganz bewusst diese Entscheidung getroffen hätten, Herr Jesus, ab heute gehöre ich zu dir, ich übergebe mich dir, ich erkenne dich als mein Staatsoberhaupt an. Ab heute lebe ich nach den Gesetzen des Reiches Gottes. Und das hat Veränderungen in meinem Leben zur Folge. Wenn ich das nicht als einen bewussten Akt tue, natürlich sprechen wir hier von der Taufe, dem die persönliche Entscheidung im Herzen vorausgeht, und die Taufe ist dann das offene Bekenntnis vor den Menschen. Ohne diesen bewussten Akt werden wir keine Bürger des Reiches Gottes. Zurück zu unserem Thema. Weil Gott fair ist und weil er sich nicht von Satan oder irgendjemand sonst vorwerfen lassen möchte, dass er sich in die Angelegenheiten eines anderen Staates einmischt, hat Gottes Möglichkeit des Eingreifens in das Leben von Menschen Grenzen. Er kann nicht überall so, wie er will, aus Fairness, aus Respekt. Ihr kennt den Text in Jakobus 5, Vers 16. Jakobus 5, Vers 16. Wenn ihr mitlesen wollt, viele kennen ihn auswendig. Da heißt es: Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, das ist der Text, den wir immer so in Verbindung mit der letzten Ölung und ja, dem Gebet der Ältesten, wenn jemand schwer krank ist und wenn er vom Tode bedroht ist, dann wird dieser Text gelesen. Denkt mal darüber nach. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich habe früher immer gedacht, die Betonung liegt auf wenn es ernstlich ist. Aber guckt euch doch mal den ersten Teil dieses Satzes an. Des gerechten Gebet vermag viel. Ja, wer ist denn von uns gerecht? Sind wir Gerechte? Ich meine, am Sabbat, wenn wir uns gut angezogen haben, dann tun wir so, als wenn wir alle gerecht sind, ne? Aber wenn wir mal hinter die Maske gucken und zu Hause und jeder von uns weiß es, wir sind doch nicht gerecht, oder? Wer ist gerecht? Es gibt nur einen, der gerecht ist. Das ist Jesus Christus. Der ist vollkommen, der ist ohne Sünde. Der hat das weiße Kleid der Gerechtigkeit an. Aber die gute Nachricht ist doch, dass jeder von uns zu ihm hingehen kann und sagen kann: Boah, so ein schönes weißes Kleid möchte ich auch gerne haben. Kann ich das bitte bekommen? Kannst du mir deine Gerechtigkeit schenken? Und in dem Moment, wo wir über den Botschaftszaun geklettert sind, in dem Moment, wo wir den neuen Pass beantragt und erhalten haben, in dem Moment, wo wir das weiße Kleid der Gerechtigkeit Christi bekommen haben, in dem Moment sind wir Gerechte. Nicht aus eigenem Verdienen, aus unserem Gutsein heraus, nein. Aber weil Christus uns seine Gerechtigkeit schenkt. Und jetzt lest den Text noch einmal. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Mit anderen Worten, Gott sagt hier, wenn du über den Botschaftszaun geklettert bist und wenn du einen neuen Pass hast und wenn du ein neues Kleid der Gerechtigkeit angezogen hast, dann gehörst du zu meinem Reich, in dem ich Staatsoberhaupt bin. Und dann kann ich ganz anders eingreifen. Ich habe mein Leben lang sehr viel in anderen Ländern außerhalb Deutschlands gelebt. Und wenn es Probleme gab, viele Probleme konnten von der örtlichen Polizei gelöst werden. Also ist mir mal die Brieftasche gestohlen worden oder ja, irgendwas. Aber es gab immer wieder Situationen, wo die örtlichen Behörden gesagt haben, das ist ein Fall, da müssen Sie zu Ihrer Botschaft gehen. Die kann Ihnen nur helfen. Wir können Ihnen, wir dürfen Ihnen an der Stelle nicht helfen, weil das eine Verletzung des internationalen Rechts darstellen würde. Auch wenn wir Sie mögen und kennen und Ihnen gerne helfen würden, aber da Sie einen deutschen Pass haben, müssen Sie zur deutschen Botschaft gehen. Wir können bei Ihnen nicht so eingreifen. Hier ist das Völkerrecht, das die Dinge klar regelt. So ähnlich ist es in geistlichen Dingen. Es gibt Dinge, Angelegenheiten, in denen Gott sich einmischen darf, weil wir ihn als unser Staatsoberhaupt anerkannt haben, weil wir bewusst gesagt haben, ja, du darfst, wir wollen es, wir gehören zu dir, wir haben den Pass, wir gehören zu denen, die das weiße Kleid tragen. Paulus schreibt an die Epheser, das ist in Epheser 2, in den Versen 12, 13 und 19. Er sagt, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Hier ist vom geistlichen Israel die Rede, hier ist vom Reich Gottes die Rede, das nicht von dieser Welt ist. Ja, also als ihr damals noch Bürger des Rebellenstaates wart, bevor ihr eure Staatsbürgerschaft gewechselt habt, außerhalb des Bundes der Verheißung, daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ja, wenn wir Bürger des Rebellenstaates bleiben, dann haben wir keine Hoffnung. Jetzt aber in Christus Jesus, jetzt wo ihr die Staatsbürgerschaft gewechselt habt, jetzt wo ihr Jesus als euer Staatsoberhaupt anerkannt habt, jetzt seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ja, das ist eine Anspielung auf dieses Zwei-Staaten-Prinzip. Also, wenn ich noch einmal zusammenfassen darf. Ich sehe 6 Prinzipien. Vielleicht findet ihr noch weitere Prinzipien, aber das sind die 6, die mir so eingefallen sind. Diese Prinzipien helfen uns zu verstehen, warum Gott nicht in jedem Fall eingreift. Erstens das große Kampfprinzip. Zweitens, das Allwissenheit-Gottes-Prinzip. Drittens, das Ewige-Leben-Prinzip. Viertens, das Ursache-Wirkung-Prinzip. Fünftens, das pädagogische Prinzip. Und sechstens, das Zwei-Staaten-Prinzip. Vielleicht hilft es uns hier und da, eine Situation etwas besser zu verstehen. Aber was mache ich mit den Fällen, die ich dann immer noch nicht verstehe? Wir haben zwei Möglichkeiten. Erstens, ich kann sagen, weil ich Gottes Handeln in dieser schwierigen Situation nicht verstehe, vertraue ich ihm nicht mehr. Oder ich kann sagen, und das ist meine Entscheidung, obwohl ich sein Handeln nicht verstehe, vertraue ich ihm. Das können wir für uns selbst entscheiden. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Obwohl ich es nicht immer verstehe, vertraue ich ihm. Und jetzt möchte ich noch mit euch über meinen Lieblingstext sprechen, der in diesem Zusammenhang unbedingt gelesen werden sollte. Römer 8, Vers 28. Ihr kennt ihn. Wir wissen aber, schreibt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Da sind wir in einer Krise, da sind wir ganz weit unten. Und dann haben wir diese Verheißung, für mich die schönste Verheißung, gerade auch für Krisenzeiten. Und manche Krisen haben wir uns ja auch selbst zuzuschreiben. Nicht? Manchmal müssen wir einfach die dicke Suppe, die wir uns eingebrochen haben, selbst auslöffeln. Aber Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Gott ist so gütig und so gnädig, dass er selbst eine Niederlage, selbst ein tiefes, dunkles Tal benutzen kann, um etwas Gutes daraus zu machen. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber Gott ist so genial und so liebevoll und so einfallsreich, dass er das macht. Und dann schließlich, ich habe es gestern schon erwähnt, möchte ich abschließend noch an Paul Harvey erinnern, den beinahe Adventisten, der seine Frau war Adventistin und er ist regelmäßig mit ihr in Kalifornien in den adventistischen Gottesdienst gegangen. Einer der populärsten Radiojournalisten Amerikas, der immer eine kurze Geschichte, so etwa 5 Minuten erzählt hat. Und man wusste zunächst nicht, warum erzählt er das? Was soll das? Worum geht es hier? Und zum Schluss hat er dann eine Verknüpfung hergestellt zu einer berühmten Persönlichkeit, die jeder kennt, oder einem sehr bekannten Ereignis in der Geschichte. Und dann sagte er immer zum Schluss, und das sagte er so ein bisschen mit einer glucksenden Stimme, als wenn er sich das Lachen nicht mehr verkneifen kann. And now you know the rest of the story. Und jetzt kennen Sie den Rest der Geschichte. Und ebenso glaube ich, dass wenn wir im himmlischen Jerusalem angekommen sind und wir werden viel Zeit haben, 1000 Jahre, wie wir wissen, dann wird Gott uns den Rest der Geschichte erzählen. Und dann werden wir ihn fragen, Herr, ich hatte damals dieses Gebetsanliegen. Ich habe immer wieder dich darum gebeten, dass du dieses oder jenes tust für mich. Warum hast du es nicht getan? Und dann wird Gott uns den Arm um die Schulter legen, beiseite führen und sagen, jetzt muss ich dir mal was erklären. Und dann fällt es uns wie Schuppen von den Augen und wir sehen auf einmal den Rest der Geschichte. Auf einmal sehen wir diesen erweiterten Informationshorizont Gottes. Und wir sehen auf einmal, dass es Gottes Liebe und seine Fürsorge und seine Weisheit war, die ihn bewegte, das Gebet anders zu erhören, als wir es uns vorgestellt haben. Und wir werden dann auf die Knie gehen und sagen, Herr, danke, dass du so gehandelt hast. Aber das können wir heute nur im Glauben tun. Eines Tages wird er uns das erklären, den Rest der Geschichte.